Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
Hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Ausgabe von Search and Talk. Der chirurgische Podcast rund um alles, was hier in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und heute zu Gast wieder einmal, muss ich sagen, Frau Professor Constanza Chiapponi. Wir haben schon mal zusammen einen Podcast gemacht, da ging es um die Schilddrüse. Deswegen will ich unseren Gast heute nur mit zwei Sätzen vorstellen. Sie ist Viszeralchirurgin, Professorin hier an der Universität Köln und leitet hier seit vielen Jahren die endokrine Chirurgie und hat für dieses Fachgebiet auch die Abteilung im Evangelischen Krankenhaus Weihertal übernommen. Constanza, herzlichen Dank, dass du wieder hier dabei bist.
Danke dir, Wolfgang, dass ich wieder dabei sein darf.
Also heute geht es nicht um die Schilddrüse. Heute haben wir einen Fall ausgesucht. Es geht um die Nebenniere. Und diesen Fall haben wir aus einem Heft aus der Springermedizin, die Chirurgie. Da sind als Vorbereitung für das Facharzttraining Viszeralchirurgie über 50 Fälle zusammengestellt worden. Ich finde die beiden Hefte exzellent von der Springermedizin. Wir wollen ja keine Werbung machen. Aber aus diesem Heft hast du einen Fall publiziert über einen Zufallsbefund mit unklarem Nebennierentumor. Und diesen Fall wollen wir heute besprechen. Also, ein 70-jähriger Patient, der hat als Grunderkrankung ein Tonsillenkarzinom und mit diesem muss er in die Nachsorge. Und in dieser Nachsorge wird eben als Zufallsbefund ein Nebennierentumor unklarer Dignität diagnostiziert. 4 Zentimeter groß, auf der linken Seite lokalisiert, zentral nekrotisch. Und mit diesem Befund wird er dann vorgestellt bei der endokrinen Chirurgie. Constanza, meine erste Frage. Welche Untersuchung würde man grundsätzlich jetzt machen, um einen solchen Zufallsbefund, man nennt das ja auch ein Inzidentalom, weiter abzuklären?
Also wenn man einen Nebennierentumor feststellt, muss man natürlich im Hinterkopf behalten, es ist etwas, was nicht extrem selten ist. Also man findet in Autopsien bei 2-3% der Patienten Nebennierentumore, sodass es darum geht, muss man was machen, ja oder nein? Und es gibt grundsätzlich nur zwei Fragen, die man beantworten muss. Die erste Frage ist, könnte dieser Tumor bösartig sein? Die zweite Frage ist dieser Tumor endokrin aktiv, also sezerniert irgendwelche Hormone und muss deswegen entfernt werden? Wenn beide diese Frage mit Nein zu beantworten sind, dann braucht man gar keine Operation.
Ja, fangen wir mal mit der Hormondiagnostik an. Was gehört zum Standard heute dazu, um eben die erste Entscheidung zu fällen, ist dieser Tumor hormonaktiv oder inaktiv? Ja, was würde man bei diesem Patienten jetzt machen?
Ja, also die Hormondiagnostik, also es gibt so eine Basisdiagnostik, was wir auch in unsere chirurgische chirurgische Ambulanz durchführen. Und zwar es ist relativ einfach. Also man nimmt Metanephrine und Normetanephrine. Meistens messen wir das im Plasma, kann man aber auch in Urin messen. Aber wir machen meistens Plasma, Metanephrine und Normetanephrine. Wichtig ist, das sollte man abnehmen, nachdem der Patient 30 Minuten ruhig gelegen ist. Und das geht um die Diagnose Pheochromozytom natürlich. Ein Pheochromozytom kann man diagnostizieren, wenn die Plasmamethanephrine und Normetanephrine mindestens 2 oder 3 Mal als erhöht, also das Dreifache des oberen Normwertes als erhöht gemessen worden sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es geht um ein Con-Adenom, ein Hyperaldosteronismus, also man misst Aldosteron und Renin. Da geht es um das Quotient. Also wenn dieser Aldosteron-Renin-Quotient deutlich erhöht ist, dann kann man ein Hyperaldosteronismus diagnostizieren. Meistens ist Renin zum Beispiel supprimiert. Das Dritte ist eine Cortisolproduktion, was man ausschließen möchte. Und dafür geht es um eine autonome Cortisolsekretion. Das heißt, man macht einen sogenannten Dexamethason-Hemmtest. Wir geben dem Patienten 1 Milligramm Dexamethason mit in so einen Umschlag. Darauf ist schon beschrieben, was er machen muss. Und zwar der Patient muss um 22 Uhr oder um 23 Uhr, je nachdem, ob er um 8 oder um 9 zur Blutabnahme kommt, diese 1 Milligramm Dexamethason schlucken. Dann kommt er morgen morgens zur Blutabnahme zu uns und wir messen das Cortisol. Die Cortisolwerte sollten supprimiert sein, nachdem der Patient Dexamethason eingenommen hat. Es geht um die Cortisolsuppression. Das ist die Basisdiagnostik. Die Endokrinologen machen natürlich mehr, die machen auch die Sexualhormone. Aber sag mal so, für uns das Relevante sind natürlich diese drei Sachen, weil das sind auch die häufigsten endokrine Tumoren, die wir sehen.
Was habt ihr denn jetzt bei diesem Patient gefunden? War das ein hormonaktiver Tumor oder nicht?
Ja, also dieser Patient hatte deutlich erhöhte Metanephrine und Normetanephrine. Das haben wir aus Sicherheit zweimal gemessen. Die waren aber extrem erhöht, sodass von Seite der Labordiagnostik konnte man ein Pheochromozytom sicher diagnostizieren.
Das ist aufgrund dieser erhöhten Werte beweisend.
Richtig.
Das heißt, man muss jetzt nur gucken, wo das Pheochromozytom genau lokalisiert ist. Es gibt ja auch eine extraadrenale Ursache. Und was macht man jetzt an Bildgebung?
Also sag mal so, in diesem Fall hatten wir schon ein CT und wir hatten schon mal einen Tumor, was mit dem Pheochromozytom gut vereinbar war, ne? Weil das war so eine eindeutig vergrößerte Nebenniere, aber vor allem klassisch an das Pheochromozytom ist, das sind inhomogene Tumore und die haben häufig eine zentrale Nekrose. Also wenn man sich das Bild im Heft anguckt, was ich da benutzt habe, sieht man schon das klassische Bild eines Pheochromozytoms. Aber du hast recht, wenn man sonst in der Nebenniere nichts findet, kann man natürlich, muss man natürlich überall suchen, am Grenzstrang. Ne? Und da tatsächlich gibt es auch nuklearmedizinische Untersuchungen, PET, was man machen kann. In der Regel ist aber ein bisschen einfacher. Man findet in der Regel so ein schöner klassischer Tumor.
Wie viel Prozent der Pheochromozytome sind denn nicht in der Nebenniere lokalisiert, sondern irgendwo im Grenzstrang und dann eben auch hormonaktiv?
Also einen genauen Prozent kann ich ja nicht sagen, aber ich würde sagen, ich würde es um die 20% vielleicht.
Okay. Jetzt ist ja die Tumorgröße auch entscheidend und auch ein Pheochromozytom kann ja grundsätzlich maligne sein. Dieser Tumor ist gemessen worden mit 4 cm bei diesen Patienten, den wir sprechen. Ist das so an der Grenze oder kann man da schon von einem erhöhten Risiko für ein Malignom sprechen?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen maligne Tumor und malignes Pheochromozytom, weil die Besonderheit an das maligne Pheochromozytom ist, man kann das nur diagnostizieren, wenn man Metastase findet oder nachdem der Pathologe ihn gesehen hat und eine erhöhte PAS-Score gesehen hat. Also in diesem Fall mit der Diagnose Pheochromozytom steht die OP-Indikation. Wenn wir aber über Malignitätsrisiko sprechen bei einem Tumor, der nicht endokrin aktiv ist, dann ist die Größe entscheidend. Also man sagt, unter 4 cm ist das Risiko extrem niedrig, um die 2%. Sobald der Tumor größer wird, also über 6 cm, wird das Risiko fast bei 25%, sodass die Größe schon eine Rolle spielt, um die OP-Indikation zu stellen, außer natürlich bei Myelolipome, die auch ein klassisches Aussehen haben und die können auch deutlich größer sein.
Ne? Ja, muss man den noch biopsieren oder reicht das völlig aus, wenn man die Hormondiagnostik hat und dann diesen bildmorphologischen Befund? Braucht man noch eine histopathologische Diagnose?
Nein, also man kann auch sogar so sagen, wir sind sehr skeptisch biopsieren gegenüber bei Nebennierentumore. Die bringen fast nie was. Ne? Der Pathologe erkennt fast nie ein Nebennierenkarzinom an der Biopsie. Nebennierenkarzinome sind auch sehr aggressiv. Die können streuen in diese Biopsiekanäle. In ein Pheochromozytom hineinzustechen ist auch ein Fehler. Ne? Man sollte das auf keinen Fall machen. Also Biopsie spielt nur eine Rolle in der Nebennierenmedizin bei einem Patienten, der einen anderen Karzinom hat, wenn man eine Metastase vermutet. In diesem Fall, bei diesem Patienten mit der Diagnose Pheochromozytom, verbietet sich die Biopsie.
Jetzt muss ich nochmal auf die Anamnese zurückkommen, weil das, was hier auch aufgeführt bei dem Patienten ist, dass der weder hyperton war noch tachykard, eine völlig unauffällige Anamnese kardiovaskulär. Ist das typisch für ein Pheochromozytom oder wie würdest du das bewerten?
Es ist nicht das, was wir im Lehrbuch lernen natürlich. Das ist nicht die klassische Symptomatik, aber tatsächlich 10-20% der Patienten haben gar keinen Hypertonus und haben auch anamnestisch keine Blutdruckkrisen. Ich kann mich an eine junge Frau erinnern, die erzählt hat, sie hat ein 15 cm großes Pheochromozytom und die hat das Einzige, was sie hatte in ihrer Jugend, ist immer wieder nachts aufgestanden zum Erbrechen und hatte diese komische Symptomatik und keiner ist auf die Idee drauf gekommen, dass sie ein Pheochromozytom haben könnte. Oder eine andere junge Frau, der sind Panikattacken irgendwie, sage ich mal, diagnostiziert worden und ist auf die psychiatrische Schiene behandelt worden. Stattdessen hatten sie wahrscheinlich Krise, hypertensive Krise. Ne?
Ja. Ist ein Pheochromozytom immer eine Indikation zur Operation?
Ja, es gibt keine, also bei schwer kranken Patienten könnte man überlegen, nicht zu operieren und, sage ich mal, mit Alpha-Blockade zu versuchen. Das Problem an der Alpha-Blockade ist, die Alpha-Blockade verhindert keine hypertensive Krise. Das ist eine von den spannenden Dogmen der Medizin, für die es keine richtige Evidenz gibt.
Ja, da hast du schon gleich übergeleitet zum nächsten Thema, nämlich zur Vorbereitung dieser Patienten für die Operation. Was ist zwingend notwendig, um diese Patienten operieren zu können?
Also eigentlich für mich zwingend notwendig ist nur, dass man die Labordiagnostik hat und dass man eine Bildgebung hat, ein CT, damit man weiß, sage ich mal, wie groß der Tumor ist und zum Beispiel die Beziehung auf der linken Seite zu den Nierengefäßen beispielsweise. Das sind die einzige Sache. Ne? Die perioperative Alpha-Blockade, die ist nicht zwingend, weil es, wie gesagt, die Evidenz fehlt. Sage ich mal, Riesen der Nebennierenmedizin wie Professor Walz seit Jahrzehnten verabreichen keine Alpha-Blockade, unabhängig von der Größe des Tumors. Er hat auch seine Daten publiziert und interessanterweise die Alpha-geblockte Patienten hatten nicht weniger Blutdruckspitzen, hatten nicht niedrigere Spitzen und der Unterschied war am Ende 17 mm Hg in den höchsten Blutdruckwerte zwischen geblockte und nicht geblockte Patienten. Also kein signifikanter Unterschied und tatsächlich die wenige Evidenz, die wir haben zum Thema Alpha-Blockade, also er sagt, ist auf keinen Fall nötig. Er geht auch abends mit seinen Patienten joggen.
Ja. Was hat die Alpha-Blockade denn auch für Nachteile postoperativ? Was ist das häufigste Symptom? Und das ist ja wirklich dann relevant, wenn die Patienten Absolut. Über lange Zeit Alpha-blockiert sind, unabhängig Absolut. Davon, ob das nicht selektiv oder selektiv ist.
Was ist das? Also das ist die Hypotension, ne? Und deswegen ist auch das Spannende an der Alpha-Blockade, weil die Endokrinologen setzen das an und die Anästhesisten baden das aus, ne? Also das ist für uns ist das jetzt nicht so spannend für die Anästhesisten, aber tatsächlich in dem Moment, wo wir die Nebennierenvene dann zumachen, zuklippen, dann rutschen die Patienten in eine schwere Hypotension und teilweise, wenn sie so Medikamente wie Phenoxybenzamin bekommen haben, ist diese Hypotension auch nicht mit Katecholamine zu behandeln. Professor Walz erzählt immer von einem Fall von einem Patienten, der nicht zu reanimieren war, weil er so aufgesättigt war mit Phenoxybenzamin.
Ja, also keine Alpha-Blockade nehme ich mit, ist Standard heute. Man kann die direkt operieren, wenn man weiß, dass sie hormonaktiv sind, diese Pheochromozytome, was natürlich immer sind in der Hormonanalyse. Und wenn man bildmorphologisch weiß, wie der Tumor lokalisiert ist, genau.
Also ich korrigiere dich noch ganz kurz. Man darf nicht sagen, Alpha-Blockade ist Standard, ne? Weil tatsächlich ist
nicht Standard.
Genau, also das ist nicht Standard. Also es gibt weder Evidenz in eine Richtung noch in die andere. Ne? Also tatsächlich, man kann die weder empfehlen noch sicher weglassen. Also es fehlt eine randomisierte, kontrollierte Studie. Das muss man, glaube ich, dazu sagen.
Ne? Also in der Facharztprüfung kann man diese Diskussion genauso führen, dass es keine Evidenz für oder gegen gibt. Und
ganz
es gibt
genauso
viele, die diese Alpha-Blockade machen, aber andere, wie du berichtet hast, das eben auch komplett weglassen.
Absolut.
Jetzt ist ja eine andere Sache, die auch immer diskutiert wird und die bei diesem Patienten ja auch relevant ist. 4 cm Tumor, man kann den Tumor, ich sag mal, platt von vorne oder von hinten operieren, minimalinvasiv. Das eine ist laparoskopisch durch den Bauch und das andere ist retroperitoneoskopisch. Was spricht bei diesem Patienten in dieser Konstellation für das eine oder gegen das andere?
Also als erstes muss man sagen, es gibt S1K-Leitlinien für Nebennierenchirurgie und die sagen, Laparoskopie oder Retroperitoneoskopie ist egal. Also der Chirurg soll die Technik verwenden, in der er erfahren ist. Ne? Deswegen, also am Ende ist egal, was man benutzt. Ich würde sagen, für mich, dass das eindeutige Argument war natürlich bei diesem Patienten, dass es sich um eine linksseitige Adrenalektomie handelte. Und ich finde, rechts kann man sagen, die sind vergleichbar. Einfach, aber linksseitig ist eine Adrenalektomie, kann sehr, sehr anspruchsvoll laparoskopisch sein durch Pankreasschwanz, Milz, linke Flexur. Während retroperitoneoskopisch ist sie genauso einfach wie rechts. Also man fällt, sobald man reinkommt, auf den Nierenoberpol und dann hat man nur Fettgewebe und Niere. Also es ist eine wunderschöne OP. Was auch für die Retroperitoneoskopie spricht, ist, dass wenn die Patienten nachbluten, bluten sie nicht ins Peritoneum ein. Ne? Das heißt, es kann sich tamponieren. Und das Dritte ist, die haben deutlich weniger Schmerzen als bei der Laparoskopie, weil man das Peritoneum gar nicht eröffnet. Es gibt sogar Kliniken, wo man die Adrenalektomien ambulant durchgeführt werden.
Ja, Also für diesen Patient würdest du einen retroperitoneoskopischen Zugang wählen. Richtig. Gibt es Nebennierentumoren, die man zwingend nur von dem einen oder dem anderen Zugang operieren sollte?
Ja, also es gibt keine Regeln natürlich, und ich glaube auch, jeder Chirurg hat seine Lieblingstechnik. Aber ich würde sagen, dass von retroperitoneoskopisch sind sehr große Tumore schwieriger. Also ob sie jetzt die Grenze bei 6, bei 7, bei 10 Zentimeter gesetzt wird, ist jetzt erfahrungsabhängig. Aber man hat natürlich von vorne, von laparoskopisch, von transperitoneal, hat man mehr Platz. Und da kann man wirklich auch sehr große Tumore laparoskopisch mobilisieren. Retroperitoneoskopisch wird es knapp. Was ich retroperitoneoskopisch sehr gerne mache, weil ich finde, das ist auch die bessere Technik dafür, sind die Patienten, die zum Beispiel schon von vorne operiert worden sind. Wir haben immer wieder Patienten, die ein Magenkarzinom, ein Esophaguskarzinom. Ne? Von hinten ist natürlich eine Metastasenresektion deutlich angenehmer, weil man gar keine Verwachsungen hat.
Ja, der Patient wird operiert, relativ unkomplizierter postoperativer Verlauf. Was muss man bei diesem Patient bevor man den entlässt, noch beachten? Gibt es irgendetwas, was noch zusätzlich untersucht werden muss?
Also was wir machen ist natürlich, also normalerweise bleiben die Adrenalektomien bei uns 2 Nächte. Wir setzen alle Antihypertensive ab und wir beobachten den Blutdruck in den 2 Tagen nach der OP. Wenn der Blutdruck niedrig bleibt, braucht man natürlich nichts ansetzen, sonst natürlich ein Teil der Medikation. Eigentlich, es gibt nicht viel. Sie sind bei Vollkost, die kriegen eine Schmerzmedikation und diesem Patienten würde von der Chirurgie entlassen werden mit einer Anbindung an der Endokrinologie, weil dann bekommt man natürlich eine Woche später dann gerade bei einem Pheochromozytom ein pathologischer Befund, und in diesem pathologischen Befund steht drin, ob der Patient irgendwelche Mutationen hat, beziehungsweise ob der Patient eine erhöhte PASS-Score hat, und diese PASS-Score ist ein pathologischer Score, der ein Risiko für ein malignes Pheochromozytom äußert. Ein PASS-Score über 4 ist ein Risiko, dass es sich um ein malignes Pheochromozytom handelt. Also ist die Möglichkeit da, dass der Patient noch zusätzliche Herde hat oder in der Zukunft was auf der Gegenseite entwickelt.
Wird bei allen Patienten immer untersucht, ob es sich möglicherweise um eine erbliche Variante handelt, und ja, werden dann noch weitere Untersuchungen angeschlossen, und wie wird das festgestellt, ob es erblich ist oder nicht?
Also die werden meistens läuft das bei uns in der Endokrinologie. Also meistens werden sie danach gescreent, werden sie zum Humangenetiker geschickt, und dann gibt es eine Reihe an Gene, die da untersucht werden. Aber normalerweise geht es um STAB-Instabilität.
Ja. Konstanze, wir sind auch schon fast am Ende, und ich würde dich bitten, dass du einmal nochmal zusammenfasst, so wie das auch in dieser Abbildung 2 hier gemacht ist. Was ist die Key Message, wenn man ein Incidentalom hat, und wie geht man dabei weiter vor? Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man bei diesen Nebennierentumoren erstmal wissen muss.
Ja, also ich würde sagen, zusammenfassend geht es nur darum, eine Nebenniere-Operation ist gerechtfertigt bei Tumore, die maligne sein können oder Tumore, die endokrin aktiv sind. Um das herauszufinden, bei einem Incidentalom braucht man erstmal eine Einschätzung der Dignität, und das kann man gemäß internationale Leitlinien machen mit einem Nativ-CT, wenn die Dichte das höher ist, vor allem höher als 20 Hounsfield Unit, ist ein Tumor verdächtig, oder mit einem MRT, mit der sogenannten Opposed-Phase-Sequenz, sogenannte Chemical Shift. Also wenn der Tumor maligne erscheint, muss man ihn operieren. Wenn er benigne erscheint, dann geht es nur darum, ist der endokrin aktiv, ja oder nein. Und wenn der Tumor endokrin inaktiv ist, braucht er keine OP. Und um herauszufinden, ob er endokrin aktiv ist, gibt es eine Basisdiagnostik, die man auch als Chirurg durchführen kann. Und dann natürlich eine komplexere Diagnostik, die Endokrinologen anschließen. Aber an sich mit einem Nebennierentumor ist man gut aufgehoben in ein Zentrum mit einer Endokrinologie, mit einem erfahrenen Chirurg und mit natürlich auch einem erfahrenen Pathologe.
Sagt Frau Professor Konstanze Chiapponi. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei dir, dass wir wieder hier so ein nettes Gespräch hatten, diesmal über einen unklaren Nebennierentumor. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Podcast, zu diesem Thema, ihr könnt uns über die Website gut erreichen. Ansonsten bedanke ich mich herzlich für Zuhören. Euer Wolfgang Schröder.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.